Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Darüber tauschen sich vier Hundetrainerinnen aus, die eins eint: der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute geht es bei Ute Rott, Eva Windisch, Sabine Wöhner und Nicole Gerwig um das wichtige Thema Entstressung. Sabine legt los.
In der Ruhe liegt die Kraft, so lautet der Titel der heutigen Folge. Und was wollen wir damit erzählen? Worüber wollen wir diskutieren? Also eigentlich ist es der zweite Teil zu unserer Sendung, zu unserer Folge über Stress und was Stress ist und wie ein Lebewesen in Stress kommt. Nun haben wir ja gelernt, was Stress für einen Organismus bedeutet und was Stress ist. Und heute soll es darum gehen, was man tun kann, um diese Stresssymptome aufzulösen und wieder in die Ruhe zu kommen. Zur kurzen Zusammenfassung nochmal: Stress, wissen wir, ist eine natürliche und überlebenswichtige Reaktion auf Bedrohung, auf Veränderung der Umweltsituation. Es gibt inneren und äußeren Stress, haben wir gelernt. Der innere Stress ist eine Folge von Disharmonie im Körper und entsteht zum Beispiel durch Entzug von Nahrung, Wasser, Schlaf oder Bewegung, durch Schmerzen oder psychische Stressoren wie Angst und innere Konflikte. Äußerer Stress entsteht als Reaktion auf äußere Reize, durch die sich der Hund bedroht oder gefährdet fühlt. Reizüberflutung, Fehlen äußerer Reize, soziale Stressoren, Isolation, Unverträglichkeit mit anderen Hunden oder Menschen und so weiter. Es gibt auch Leistungsstressoren und die finden immer ganz wenig Beachtung, nämlich Unterforderung, Überforderung, Versagensangst oder Strafe. Also normalerweise folgt ja auf eine Stressreaktion eine Erholungsphase, durch die der Körper in den Gleichgewichtszustand zurückkehrt. Ist jedoch der Stress zu hoch oder zu häufig oder akut zu hoch, beziehungsweise fehlen diese Erholungsphasen, dann wird der Stress chronisch und dann wird er ungut. Das Immunsystem geht runter, der Hund wird anfällig für Infektionskrankheiten, es treten Allergien, Magen-Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowas wie Schlaganfall oder Herzinfarkt oder Fruchtbarkeitsstörungen auf tatsächlich. Wenn der Körper in so einem Zustand erhöhter Erregung ist, kommen Adrenalin und Cortisol ins Spiel und dann kommen natürlich Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Muskeltonus, alles Mögliche wird aktiviert und es ist natürlich ungut für dieses ganze System. Also, was können wir tun, wenn wir solche Symptome an unserem Hund feststellen oder wenn wir merken, dass er wirklich selber nicht mehr zur Ruhe kommen kann? Natürlich, wenn ich weiß, dass mein Hund gestresst ist, versuche ich, da ein Gegengewicht hinzuzufügen. Das heißt, ich fahre mal alles runter, ich fahre alles auf Null. Ich versuche rauszufinden, was meinen Hund in einen Stress bringt und versuche, dieses zu minimieren. Jetzt fällt es natürlich dem normalen Hundehalter und so fällt ihm das natürlich ziemlich schwer. Das heißt, man muss seinen ganzen Alltag mal durchleuchten und schauen, was habe ich heute gemacht, was habe ich gestern gemacht, was habe ich die vergangene Woche gemacht. Das ist ganz wichtig. Und dann, dass man versucht rauszufinden, was passiert sein könnte. Also Stress auf dem Hundeplatz zum Beispiel, Stress bei meinem Sport, Stress durch Stress in der Familie. Alle diese Sachen aufschreiben und notieren und dann schauen, wie ich da den Fuß in die Tür kriege, dass ich Ruhe in den Hund bekomme. Das bedeutet, dass man Bällchenspiele zum Beispiel weglässt und dass man hergeht und versucht, in der Familie ein bisschen Routinen in den Alltag zu bringen. Also Routinen sind ja ganz wichtig für den Hund, dass der Hund sich darauf einstellen kann, dass immer gleiche Sachen zur gleichen Zeit passieren oder dass er sich darauf verlassen kann, was als nächstes kommt. Verlässlichkeit. Dass ich mit meinem Hund anfange, langsam durch die Welt zu gehen. Wir haben es ja schon, sagen wir eigentlich fast jedes Mal, dass der Hund seine Dinge fertig machen, fertig riechen, fertig schauen kann, dass ich ihm die Gelegenheit gebe, einfach sein System runterzufahren. Wie ist denn das bei uns als Menschen, wenn man das jetzt überlegt? Das ist doch bei uns genauso. Wenn wir oben draußen sind, wenn wir, man sagt ja immer, du bist außer dich, außer sich, dann ist man nicht mehr bei sich. Dann reagiert man komisch, dann reagiert man dünnhäutig. Und es gibt tausend Möglichkeiten oder es gibt tausend Kurse für uns Menschen, wie man wieder zu seiner inneren Ruhe findet, wie man wieder zu seiner inneren Balance findet. Das ist ja furchtbar in heutzutage so, dass man selber in seine Mitte kommt, dass man Wald badet. Und das sind normalerweise wirklich Methodiken, die einem helfen, runterzukommen. Das ist die Atmung zum Beispiel, dass man bewusst atmet, dass man seinen Körper ausschüttelt, dass man langsam geht, dass man Achtsamkeitsübungen macht und so weiter. Und ja, und was hat es mit dem Hund zu tun? Eigentlich eine ganze Menge, weil so wie ich in Stress gerate, wenn mein Hund gewisse Verhaltensweisen zeigt, dann ist ja der Mensch auch im Stress. Also ich würde dann wirklich empfehlen, dass man selber anfängt, bei sich an seiner Ruhe zu arbeiten. Das ist überhaupt der Anfang, dass ich in Ruhe mit meinem Hund arbeiten kann. Wenn ich jetzt als Mensch angucke, was der Hund für in Anführungsstrichen Probleme macht. Also es kann bellen, knurren, Leine ziehen, hochspringen, was auch immer sein, wie sich der Stress bei meinem Hund äußert. Es sind meistens irgendwelche aktiven Sachen, die der Hund zutage bringt. Dann steigt bei den Menschen oft einmal die Emotion, also mein eigener Stress steigt. Der Mensch fühlt sich überfordert. Der Mensch fühlt sich unsicher, ängstlich, kommt in eine Opferhaltung, schiebt Frust und was auch immer für Emotionen, das man da hat, die auch immer angeschoben werden. Also der Mensch wird quasi von der Situation bewegt oder überrannt oder überrollt. Und dieser Stress bei mir, der hat ja auch physische Symptome zum Ausdruck. Das heißt, ich verspanne mich, ich werde hektisch, meine Stimmlage wird gepresst, meine Atmung ist gepresst. Solche Sachen passieren. Und die Auswirkungen sind dann, ich reiße an der Leine, man brüllt den Hund an, man gibt auf, was habe ich falsch gemacht? Also man schiebt Frust in die Situation rein, weil man ja mit dem Stress nicht klarkommt in dem Moment. Was passiert dann beim Hund? Auch physische Sachen. Wenn ich an der Leine reiße, anbrülle oder sonst was tue, dann steigt der Muskeltonus, klar, Stresssymptome, die Körperspannung, die Atmung genau das gleiche, sein Kiefer blockiert, es kommt zu anderen Anspannungen. Und dann, was passiert dann nach außen vom Hund? Die Antwort drauf ist noch mehr Anspannung, Übersprungsverhalten, noch mehr Zug auf der Leine. Was passiert dann beim Mensch? Er ist noch verunsicherter oder ängstlicher oder wütender oder frustrierter. Was passiert dann danach beim Hund? Noch mehr Zug, noch mehr Übersprung, noch mehr Hochspringen und noch mehr Calming Signals. Und so kommt man in eine Negativspirale, die sich nach unten, nach unten, nach unten dreht. Da muss man stoppen damit. Deswegen ist es so wichtig, dass erstmal wirklich der Mensch bei sich mal ein bisschen hinschaut, wie er Ruhe reinbringt, um seinem Hund zu helfen. Also, gleiche Ausgangssituation. Die Mensch-Hund-Situation ist wieder stressig, verharren, bellen, knurren, Leine ziehen, hochspringen. Ist wieder diese blöde Situation. Die Emotion ist wieder die gleiche. Der Stress steigt, die Überforderung, Unsicherheit, Angst, Opferhaltung, wie vorhin auch. Ist ja passiert genau das Gleiche. So, und dann komme ich ins Spiel. Als Mensch durchatmen und sich klar werden, was passiert da gerade? Was kann ich tun jetzt? Was kann ich ändern an der Situation? Was kann ich jetzt machen? Okay, jetzt kann ich hergehen, kann sagen, okay, ich atme, ich bleibe in meiner Kraft, ich bleibe in meiner Mitte, ich schaue auf meine Körperspannung. Was passiert beim Hund? Er kann runterkommen, er fühlt sich ein bisschen sicherer, bleibt selber ruhiger. Dann, wenn der Mensch das merkt, dann kann der Mensch wieder denken. Dann kann er wieder denken, dann ist er vielleicht kreativ und offen für Lösungen und er bleibt handlungsfähig. Ich glaube, das ist für alle Lebewesen das Allerschlimmste, was einem passieren kann, wenn man nicht mehr handlungsfähig ist. Also durch meine Reaktion am Anfang, wenn irgendwas Böses, Blödes, Unangemessenes, Anstrengendes, Stressiges, Stressendes passiert, kann ich eigentlich den Fortgang beeinflussen. Also ich bleibe in der Kraft, ich kann denken, ich bleibe handlungsfähig. Was passiert dann mit dem Hund, wenn ich diese Emotion ausstrahle? Er fühlt sich sicherer und ich sage jetzt dieses Wort, ich kann es nicht leiden, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein. Er nimmt unsere Führung an, weil in dem Moment nehmen wir ihn ja an der Hand und wollen ihn aus dieser Situation herausführen. Was passiert dann letztendlich von mir? Meine Emotion ändert sich. Ich bin neugierig auf das, was kommt. Der Mensch kann dann mutiger werden und ist das nächste Mal nicht mehr so hilflos. Das heißt, ich bewege mich dann in der Situation. Ich kann die Situation bewegen. Das sind so die ersten Schritte, die ich so wichtig finde, wie man als Mensch mit seinem Hund raus aus dem Stress kommt. Also immer bei mir selber anfangen. Und jetzt würde ich gern wissen, was die Kolleginnen dazu sagen, zu dem, was ich jetzt hier so in den Raum gestellt habe. Die Ute zum Beispiel.
Die Ute muss jetzt unbedingt was sagen dazu. Wir hatten ja gestern, also wenn ihr das hört, ist das schon ein paar Wochen her, hatten wir ja ein ganz spannendes Webinar mit Sandra Foltin zu psychischen Erkrankungen bei Hunden. Und da kamen in den Gruppenarbeiten, es war sehr interessant, das fällt mir jetzt eben ein, während du jetzt da deine Einführung gehalten hast, kam ganz oft der gesellschaftliche Druck. Und das macht ja auch unglaublich viel Stress bei uns. Also wenn wir einen Hund kriegen, dann haben wir so eine Vorstellung, was mit diesem Hund zu sein hat, wie der zu sein hat, was wir mit dem machen werden, wie wir uns mit dem durch die Welt bewegen. Wir nehmen den in jedes Restaurant mit, wir fahren mit dem in Urlaub. Ganz egal, was wir machen, der Hund ist immer an unserer Seite, ein treuer Begleiter in allen Lebenslagen. Aber dieser Hund hat halt eigene Vorstellungen vom Leben und vor allen Dingen eigene Vorstellungen vom Tempo. Der sieht keine Fernsehsendungen, wie Hunde zu sein haben. Der guckt nicht im Internet nach. Der kann nicht Zeitung lesen. Ist einfach ein Hund, der sich auf uns verlässt, dass wir ihm zeigen, wie man gut durchs Leben kommt. Und wir mit unseren Erwartungshaltungen und
Ja.
unserem Erwartungsdruck, also der uns stresst, wir stressen uns selber, wir lassen uns stressen und wir geben den ungefiltert an den Hund weiter.
Ganz genau.
Ihr kennt es ja sicher auch aus dem Training. Egal, ob man jetzt normales Hundetrainer-Training macht oder Verhaltenstherapie oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. In dem Moment, wo wir dabei sind, und ich schwöre euch, ich versuche wirklich den Druck rauszunehmen, und ich weiß, dass ihr das alle kennt, dass man sagt, du kannst nichts falsch machen. Mach es einfach, versuch's, ich bin dabei, ich stehe dir bei, ich greife schon ein und trotzdem schwitzen die Leute Blut und Wasser, dass sie in unserer Gegenwart was falsch machen. Und das ist richtig dramatisch, ist es, weil dass man diesen Druck los wird, das ist, glaube ich, ein unglaublicher Schritt, den man da gehen muss. Und wenn man den mal geschafft hat, diesen Schritt, dass man sagt, auf Deutsch, scheiß auf die Erwartungshaltung der anderen. Ich und mein Hund, wir sind wir und wir machen unsere Sache. Und wir leben unser Leben und dann wird vieles leichter. Aber der Schritt, den muss man halt erst mal tun, ne?
Das ist voll witzig, weil genau das habe ich jetzt auf meinem Schmierzettel stehen gehabt für später, wo es quasi um die Erwartungshaltungen, um die Bedürfnisse des Menschen geht und die Bedürfnisse vom Hund. Ne, so, und Bedürfnisse decken sich ja mit Erwartungshaltungen. Also der Mensch zum Beispiel, dem Bedürfnis ist Arbeitsstatus, Freizeit, Restaurantbesuche, Erfolg bei den Hobbys, auch mit dem Hund. Hund muss überall dabei sein. Und dem Hund wäre wichtig, sein Revier zu begehen, jagen, sich fortzupflanzen, Sozialkontakte, Territorium verteidigen, schnüffeln dürfen, markieren dürfen und so weiter. Diese Sachen, das wäre tatsächlich so der nächste Punkt gewesen. Und ja, und das erzeugt natürlich, das erzeugt Stress. Und eigentlich ist es ja ganz einfach, weil wenn wir wissen, was den Stress erzeugt, dann ist es ja ganz einfach eigentlich, das wieder rumzudrehen, dass wir keinen Stress mehr haben. Aber jetzt ist halt das Brühe schon verschüttet und der Hund ist jetzt dann schon mal gestresst und wir haben ja auch unseren Alltag. Es ist ja nicht so, dass wenn wir wissen, woran es liegt, dass wir plötzlich budös einen halben Meter und über dem Wasser schweben und mit aller möglichen Gelassenheit an die Dinge herangehen können. Na, aber ich glaube, das ist schon mal gut, wenn man weiß, dass es viel mit uns zu tun hat. Oder was meinst du, Eva?
Richtig. Ich finde es auch nochmal wichtig. Ich habe es schon in einer der vergangenen Folgen mal gesagt, aber ich sage es gerne immer wieder. Man ist so diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt oder fühlt sich dem Druck bizarrerweise ausgesetzt, wie in keiner anderen Thematik des Alltags. Weil man so
Ja.
Angst hat, bewertet zu werden. Und das finde ich wiederum so befremdend, weil sonst interessiert einen das doch auch nicht. Man zieht sich an. Keine Ahnung, man raucht, trinkt in der Öffentlichkeit oder grölt mal rum und da käme doch keiner auf die Idee zu sagen, oh Gott, was denken denn jetzt die anderen von mir? Oder eben auch, wenn ich mit meinem Mann auf der Straße Hand in Hand gehe oder ihn küsse. Da käme doch niemand auf die Idee zu überlegen, was sagen jetzt die anderen über mich, weil es das Normalste der Welt ist. Und letztendlich, es gibt so viel Schlimmes auf der Welt, so viel Elend und es wird jeden Tag schlimmer und bedrohlicher und beängstigender für jeden Einzelnen. Und sich dann Gedanken zu machen, weil mein Hund jetzt vielleicht mal zieht oder bellt oder wütend wird oder gerade auch überhaupt gar nichts Lust hat. Das sind solche Peanuts und sich, glaube ich, das auch noch mal bewusst vor Augen zu führen und zu sagen, okay, heute ist nicht unser Tag, Fifi. Dreh mal um, geh mal heim, ist vielleicht besser für uns alle. Machen wir uns einen schönen Entspannungstee zu Hause, essen was Leckeres. Es ist so einfach, dann sowas hinter sich zu bringen. Und auch eben, Sabine, wie du sagtest, ich finde dieses einfach mal durchatmen.
Ja.
Ist auch so wichtig. Eben, wir machen zig Entspannungskurse und Meditationskurse und wie du sagst, Waldbaden. Warum machen wir das nicht gedanklich, auch mit unserem Hund zusammen? Denn der braucht es genauso dringend wie wir. Oder was meinst du, Nicole?
Ja, ganz genau. Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, dass wir uns halt auch immer bei den Hunden überlegen, dass wenn wir Verhalten sehen, was Sabine vorhin so schön aufgezählt hat, ne? Permanentes Leine ziehen, bellen, in die Leine springen, was auch immer, dass es halt der Hund nicht aus Spaß macht. Ne? Also Hunde machen das nicht, weil es ihnen gefällt oder gut tut, sondern sie wollen damit zeigen, dass sie definitiv ein Problem haben, dass es ihnen damit mit der Situation oder mit dem Reiz oder was auch immer eben nicht gut geht. Und das ist im Endeffekt ein Hilfeschrei, auf den ich halt auch schauen muss. Wenn ich solche Anzeichen habe, dann ist es immer ganz wichtig, dass ich als allererstes erstmal versuche, Lösungen zu finden und meinem Hund Lösungen anzubieten. Also irgendwelche Möglichkeiten zu geben, aus diesem Stress-Hamsterrad erstmal rauszukommen, erstmal auszusteigen. Und ich glaube, dass es in vielen Situationen relativ einfach ist, erstmal Lösungen zu finden. Ich muss halt ein bisschen kreativ sein. Ich muss auch bereit sein, vielleicht erstmal Dinge zu ändern. Wenn ich zum Beispiel beim Spaziergang sehr viele Hundebegegnungen habe und mein Hund es im Moment so nicht kann und nicht schafft, dann setze ich ihn halt ins Auto und fahre erstmal raus, wo ich möglichst niemanden treffe. Und das kann man jetzt mit allen möglichen anderen Reizen eben auch durchgehen. Also ich überlege mir halt, was ist jetzt sinnvoll an Spaziergehstrecken? Wo begegne ich wem? Was erleichtert meinem Hund erstmal Entspannungszeit mit mir? Das heißt also, dass er ihm überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, runterzufahren. Und dann kann ich eben schauen, wo sind die Ursachen? Ne? Weil die Ursachenforschung ist, glaube ich, immer eins der wichtigsten Themen. Ne? Und ich muss dann wirklich auf alle Lebensbereiche gucken. Sabine hat es vorhin auch schon gesagt. Es könnten Kleinigkeiten sein. Ne? Das fängt beim körperlichen Befinden an. Das hat was mit Ernährung zu tun. Das hat was mit dem sozialen Gefüge um einen drumherum zu tun. Das hat was mit der Lebensstruktur zu tun. Das heißt, man muss da eh in alle Bereiche reinschauen. Und so wie Sabine vorhin auch schon sagte, schaut euch den Tagesablauf an, den der Hund hat und schaut, in welchen Situationen er halt eben übererregt ist oder wo er sich nicht gut kontrollieren kann oder wo er eben Verhalten zeigt, was schwierig ist in der Situation. Und dann habt ihr schon mal eine Idee oder bekommt schon mal eine Idee, auf welche Bereiche muss ich dann ganz genau schauen. Ute?
Ich glaube auch, das ist total wichtig, Nicole, was du gesagt hast, dass man auf alle Lebensbereiche schaut. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, wie sich eben so Kleinigkeiten, also für uns Kleinigkeiten, die einfach so ablaufen, wie sich die auf den Hund auswirken. Also ich sag mal, früh wird schon aus irgendeinem blöden Grund gestritten beim Frühstück. Und dann beim Morgengassi ist der Nachbarshund, der meinen Hund anpöbelt. Und dann fährt auch noch eine Truppe Fahrradfahrer vorbei und lauter so Zeug. So, und das sind vielleicht alles Dinge, die an einem normalen Tag, wenn eines oder zwei von diesen Dingen passieren würden, gar nicht so schlimm sind. Aber wenn ich das übersehe, wie sich das alles aufbaut und aufbaut und aufbaut und immer kommt noch was drauf, dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn der Hund dann abends explodiert oder am nächsten Tag oder wann auch immer explodiert. Und das glaube ich, wenn man auf solche Dinge guckt und sagt, oh, jetzt haben wir bei unserem Morgengassi, das normalerweise eine halbe Stunde dauert, nach 10 Minuten schon weiß Gott, was alles für Begegnungen gehabt, wenn ich da einfach ein bisschen achtsam damit umgehe und sage, so, wie du vorhin gesagt hast, Eva, dann drehe ich halt um. Dann gehe ich halt nicht die ganze halbe Stunde,
Genau.
sondern gehe halt heim und sage, komm Hund, was soll's, wir machen abends eine längere Runde und da, wie du gesagt hast, Nicole, fahren wir irgendwo raus. Ich habe mal eine Zeit lang, bin ich jeden Tag fast 100 Kilometer gefahren, damit ich ordentlich spazieren gehen kann. Also 50 Kilometer hin, 50 zurück, weil in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ging das so gut wie gar nicht. Und das Spannende war, auf so einer Wiese, der Bauer wird sich gefreut haben, da haben immer die Hunde Menschen geparkt. Und das waren nur und ausschließlich Leute wie ich, die dem ganzen Irrsinn aus dem Weg gehen wollten. Und das war die rücksichtsvollsten Spaziergänger, die man sich vorstellen kann. Die haben also wirklich, wenn man da jemandem begegnet ist, also es war auch eine Gegend, wo man, da war nichts los, das waren nur Wiesen und Felder und ein paar Schuppen drauf und man hat alles von weitem gesehen. Und wenn man gesehen hat, oh, da kommt jemand, alle sind ausgewichen, alle sind woanders hingegangen. Und ich kann mich noch erinnern, und das ist auch wichtig, wenn man merkt, da kommt jemand, der hat Stress und ich selber habe keinen Stress. Ich habe meinen Hund noch im Auto und da kommt jemand und der sagt, oi, 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 die lässt jetzt bestimmt gleich ihre Hunde raus und dann gibt es Ärger, weil mir ging es so. Ich ging auf das Auto zu, ich habe gesehen, der will seine Hunde raustun und habe gesagt, mir, oh, bitte warten Sie einen Moment, ich muss meine Hunde ins Auto tun. Und dann sagt er, jetzt bleib mal ganz ruhig, Mädchen, verstau deine Hunde im Auto und dann lasse ich meine raus. Und ich glaube gar nicht, was mir für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Also das heißt, man kann auch bei der Entstressung natürlich helfen, also den anderen helfen, indem man selber in so Situationen ruhig bleibt und versteht, was im anderen vorgeht, anstatt den anderen anzupöbeln, du bist zu blöd, mit deinem Hund umzugehen, oder? Das ist doch ein ganz, finde ich, ganz entscheidender Punkt. Man schafft ja da auch so eine Verbindung zu dem anderen, eine ganz positive Verbindung, die einem selber ja auch gut tut. Der hat sich bestimmt total gefreut, wie er gemerkt hat, dass ich auf einmal so entspannen konnte und in Ruhe meine Hunde ins Auto bringen konnte. Und hier habe ich mich bedankt bei ihm. Also wir sind da ganz freundschaftlich auseinandergegangen. So was hilft einem unglaublich.
Das ist, glaube ich, so ein essentielles Problem, auch ein bisschen so, das sich in den anderen hineinzuversetzen. Wie gesagt, das fällt uns ja schon bei unseren Mitmenschen schwer, weil nicht jeder, der mich anpöbelt mit meinen Hunden, ist ein Arsch, sondern womöglich hat er selber gerade Stress und pöbelt mich deswegen an, weil er mit der Situation auch gerade überfordert ist. Dann pöbel ich zurück und dann hat man gar nichts gekonnt. Dann ist die Situation nämlich für uns alle schlimm und schwer und für die Hunde erst recht. Kein Wunder, dass die sich dann anschreien. Dann haben wir wieder diese selbsterfüllende Geschichte. Aber wenn es den Menschen oftmals schon so schwer fällt, sich in die gleiche Spezies einzufühlen, wie schwerer ist es dann für viele, sich in eine fremde Spezies so einzufühlen oder da Empathie für Bedürfnisse, für die wirklichen Bedürfnisse zu entwickeln? Und wie kann ich das? Ja, indem ich einfach versuche, mal beim Hund zu sein. Also, dass, wenn man spazieren geht, dass man auch wirklich mental beim Hund ist, dass man geistig beim Hund ist, dass man sich anschaut, wir wiederholen uns, ne? Dass man sich anschaut, was er tut, in welchem Tempo dass er es tut und dass ich nicht auf dem Handy rumtille. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Also auch unser einer ist ja auch nur ein Mensch und wenn er mit seinem Hund unterwegs ist, dann hat man manchmal Gedanken, die einem im Kopf rumgehen, dann beschäftigt einen vielleicht der letzte Kunde oder das letzte Telefonat mit der kranken Tante oder was, irgendwas beschäftigt den Menschen immer und man ist mal kurz abgelenkt. Das darf man auch sein. Aber wenn dann der Hund plötzlich in der Leine anfängt zu hampeln, dann wäre es falsch, dass man sagt, okay, du Arschloch, jetzt kriegst du einen gescheiten Leinenruck, damit wieder auf der Spur läufst, sondern dass man das merkt, dass man sagt, okay, ich war jetzt auch wirklich nicht bei der Sache. Und das funktioniert unmittelbar. Ich weiß noch, als mein kleiner Joschi, als der noch so wirklich überstresst war und als es noch so sehr anstrengend mit ihm war und ich bin mit beiden gelaufen, aber dann denkst du über den Tag nach und wenn ich heimkomme, muss ich das machen und dann muss ich das machen und dann habe ich das auf dem Zettel stehen und dann fängt man schneller an zu atmen, dann geht man einen Schritt schneller und dann hampelt der Hund. Und bevor man sich dann aufregt, dass man wirklich sagt, ach Gott, das bin ja ich, atmen, langsamer gehen und ich schwöre, es funktioniert schlagartig. Das, wenn man aufgenommen hätte, das glaubt einem kein Mensch, schlagartig ist da vorne mehr Ruhe drin, also die fallen jetzt da nicht in den meditativen Zustand, Aber die kommen selber in eine langsamere Gangart und können sich selber wieder Zeit für ihre Sachen nehmen. Und dann tritt ja auch bei mir wieder so ein Lerneffekt ein. Also bei Menschen, ah, das funktioniert. Und wenn das dann verinnerlicht ist, dann kann man das auch irgendwann mal abrufen, wenn man sich mal wieder Gedanken verloren irgendwann mal bewegt. Dann merkt man es, diese Achtsamkeit, dass ich drauf komme, was da gerade schief läuft. Und dann kann ich auch schlagartig vielleicht nicht, aber dann kann ich irgendwann sagen, okay, und jetzt atme ich und verändere mein Verhalten mal dahingehend und bin wieder beim Hund und nicht irgendwo. Habe ich mal die Geschichte erzählt mit den Weidezaunpfählen? Wenn du mit den Schultern zuckst, habe ich es noch nicht erzählt. Das habe ich mal gern mal auf einem Seminar gemacht, dass ich da so Weidezaunpfähle kreuz und quer hingesteckt habe. Und dann habe ich furchtbaren Stress aufgebaut bei den Teilnehmern. Das kann ich gut. Wer mich kennt, weiß, dass ich das gut kann. Stress aufbauen ist meine Kernkompetenz. Also dann bin ich dann von Stange 1 zu Stange 2 zu Stange 3 und bin kreuz und quer gelaufen und habe dann Kreis gemacht und gegen die eine Stange mit dem Fuß getreten und habe vorher gesagt, und jetzt merkt ihr euch genau, wo ich da hingehe und ihr müsst es dann mit eurem Hund ganz genau, Leinenführigkeit, ne, darum ging es, ihr müsst jetzt dann mit eurem Hund genau das ablaufen, was ich da laufe, und dann haben die schon Stress gehabt und dann gingen die los mit ihrem Hund. Der Erste hat angefangen, genau da zu laufen, wo ich bin, und der Hund wollte immer woanders hin. Es war ein furchtbares Chaos. Bei Stange 3 breche ich dann gewöhnlicherweise ab. Und meine Frage, die ich dann stelle, so: Und warum machst du jetzt den Scheiß? Weil ich dir das jetzt sage, dass du da hier so hin und her rennen musst, wie ein Trottel mit deinem Hund. Und erstmal betretenes Schweigen. So, und dann habe ich angefangen und habe Nummern an die Stangen gemacht. Eine 1, eine 2 bis zu 9, je nachdem, wie viel ich hatte. Und dann habe ich gesagt: So, und jetzt geht man zur Stange 1. Dann orientiert man sich, atmet runter, schaut in aller Ruhe, wo die Stange 2 ist, geht zur Stange 2, orientiert sich, atmet, schaut, wo Stange 3 ist. Ja, ihr werdet wissen, was passiert ist, nehme ich an. Die Hunde sind bei Stange 2 beim Menschen gelaufen. Der hat sich fokussiert, der hat sich orientiert, der hat seinen Weg gesucht, der wusste, wo er hin will, und der Hund ist mit ihm gegangen, weil er die Zeit hatte, sich an seinem Menschen zu orientieren, weil er drauf schauen konnte, weil sein Mensch in der Ruhe war, weil er geatmet hat. Und das funktioniert mit jedem. Wenn man sowas auf dem Seminar wirklich mal macht, das kann man einfach machen. Es funktioniert immer. Es funktioniert immer. Oder so Aufmerksamkeitsübungen, was verstecken im Gras und das die Leute mit ihren Hunden suchen lassen. Die sind fokussiert und sind in Ruhe und haben ein Ziel und suchen was. Und die Hunde laufen neben denen her, ganz ohne an der Leine zu ziehen. Ist mir beim Pilzesammeln eingefallen. So, ja, weil da ist es ja genauso. Da stiefel ich durch den Wald und fokussiere mich und meine aufgeregten Hampelmänner laufen links und rechts neben mir. Da muss ich nicht, manchmal nicht mal die Leine festhalten, irgendwo, wenn ich im Wald unterwegs bin. Einfach, weil die merken, dass ich auf irgendwas fokussiert bin. Und dass solche Beispiele sagen einem doch deutlich, dass ganz viel von einem selber abhängt, wie man so miteinander unterwegs sind. Vorausgesetzt, es ist alles abgeklärt und der Hund hat keine Schmerzen oder irgendeine andere Krankheit. Also das setze ich jetzt mal voraus bei solchen Dingen. Na, weil wenn da irgendwas körperlich im Argen liegt, klar, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann bin ich auch nicht gut bei der Arbeit. Das passiert dann so. Oder Eva, was meinst du?
Ja, Sabine, mir fiel das eben auch ein, ähnliches, dieses Fokussiertsein, und zwar auf etwas völlig anderes. Ich mache das auch bei Gruppenkursen, wenn wir einen Hundeplatz haben. Ich lasse die Teilnehmer tatsächlich spontan, in dem Fall gebe ich die Anweisung spontan. Ich sage zu den Teilnehmern, während der Hund nicht angeleint ist, geh mal bitte zum Tor ganz dringend und rüttel mal, ob das auch wirklich zu ist. Die Leute eilen dahin. Dann sage ich, kannst du mal zu dem Baum noch schnell schauen? Tritt mal dagegen, nicht, dass da die Äpfel am Ende runterfallen. Das heißt, ich gebe denen spontan Aufgaben und die Leute sind so fokussiert auf diese Aufgabe, dass sie ihren Hund erstmal ausblenden. Und das Bizarre ist, was dann passiert, die Hunde rennen völlig fasziniert hinter ihren Menschen her, weil die mal nicht so, ja, wo ist er denn? Ja, was macht er denn? Ja, warum kommt er denn jetzt nicht gleich? Aber der muss doch jetzt. Und es ist ganz phänomenal, dieses bei sich bleiben, in dem Fall etwas tun, was man im Hier und Jetzt gerade tun möchte, und mal nicht immer eine Anforderung auch an den Hund haben, bewirkt da genauso Wunder. Die Hunde sind wirklich so fasziniert plötzlich von ihren Menschen und sind auch wahnsinnig fasziniert von dem, was er da gerade tut, weil es so authentisch ist, was der Mensch in dem Moment tut. Das ist ganz, ganz spannend. Und diese Übung mache ich tatsächlich auch für die Leute, um zu sagen, ihr wollt zu viel beim Spazierengehen, beim Rausgehen. Bleibt bei euch, macht das, was gerade zu tun ist und vertraut mal ein bisschen drauf, dass euer Hund mit euch mitkommt. Wie meinst du das, Nicole?
Genau, Eva. Ich sage ja ganz oft zu meinen Menschen, der Hund folgt immer demjenigen, der einen Plan hat. Und das ist ja fast so ähnlich wie eben bei sich sein und fokussiert sein. Aber ich hatte noch eine andere Geschichte, die ich vielleicht ganz wichtig finde, um sich da auch selber diesen Mut oder diese positive Emotion wiederzugeben, dass man sich auf Spaziergängen einfach Möglichkeiten schafft, positive Erlebnisse zu haben, und zwar für beide, also für Hund und Mensch. Ich habe verschiedene Spaziergehwege, wo ich eben auswähle, ich sag mal, je nach Tag und je nach meinem Befinden, wo gerade die beste Situation ist zu gehen. Also wenn ich ne, sehr entspannt bin und sehr gut drauf bin, dann suchen wir uns halt Wege, wo es eben auch mal Herausforderungen gibt, wo es eben auch Begegnungen gibt. Und ich habe auch ganz spezielle Wege für Tage, wo ich nicht gut drauf bin und sage, ich möchte heute niemanden sehen und niemanden hören. Dort fahre ich heute am besten hin. Und das Schöne ist, wenn man ich habe das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wenn man einfach mit Menschen auch ins Gespräch kommt. Das kann unglaublich positive Effekte haben, ne? Wir haben zum Beispiel im Wald auf einer Strecke treffen wir tatsächlich immer einen Wanderer, einen ganz bestimmten Wanderer, der dort öfters geht. Und mit dem, den habe ich irgendwann mal angesprochen, habe gesagt, Mensch, ne, was machst du denn hier? Ein bisschen mit dem geredet. Meine Shoshone war völlig entspannt, ist dann hingegangen, hat den begrüßt. Und jedes Mal, wenn wir jetzt die Strecke gehen und unseren Wanderer treffen, dann freuen wir uns, ne? Weil ich weiß, es läuft entspannt ab, mein Hund freut sich drauf. Und so kann man sich eben auch sehr viele schöne, positive Erlebnisse auf den Spaziergehwegen verschaffen, ne? Oder dass man eben auf einem bestimmten Spaziergehweg immer die Hundebekanntschaft trifft, wo der Hund sich drauf freut. Oder man immer an einer Gartenanlage vorbeigeht, wo man vielleicht mit einem dort sich immer unterhält, wo der Hund sich drauf freut. Also man kann sich mit ein bisschen Ideen auch wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse schaffen, die das Ganze halt auch entspannen, ne? Ich glaube, Ute wollte noch was dazu sagen.
Ja, ich glaube zum Beispiel, dass man sich viel Stress erspart, sich und seinem Hund, wenn man darauf achtet, was einem die Hunde vorher schon sagen. Dieses Anspringen und Leine ziehen, das ist ja, ich glaube, du hast es selber gesagt, Sabine, das ist ja ein Hilferuf, oder? Das ist ja ein Hilferuf. Der Hund muss immer lauter und immer
Das ist
lauter.
Symptom erstmal, das ist erstmal,
Genau, es ist ein
ja.
Symptom und der Hund schreit um Hilfe. Und so ganz bewusst ist mir das geworden, wie ich mal im Tierheim vor Jahren schon die Hunde immer aus dem Zwinger holen musste für so eine Sendung. Also ich sage jetzt mal, Hunde suchen ein Zuhause. Das hieß anders, das war von einem Privatsender. Die haben das auch sehr gut gemacht. Und ich musste die Hunde rausholen. Und die Hunde kannten mich eigentlich nur ganz kurz. Also weil die meisten waren ganz kurz erst im Tierheim, überwiegend junge Rüden zwischen 1 und 1,5 Jahren, die halt so richtig im Pöbelalter waren. Und die dann abgegeben wurden, weil die Leute mit denen nicht mehr klarkamen. Und es war jedes Mal das Gleiche. Der Hund ist an mir hochgesprungen. Und zwar nicht so frontal, sondern seitlich. Und wenn ich meinen Arm ausgestreckt habe, dann hat er da die Pfoten draufgelegt und hat sich ganz fest an mich gedrückt. Ganz fest. Das musste mir niemand erklären, dass der jetzt gerade ganz dringend Hilfe braucht. Und ich habe einfach gewartet, bis der von sich aus wieder runtergefallen ist. Hab dem gut zugeredet, hab den angeleint und bin mit ihm auf den Spielplatz gegangen. Und da ist mir das so bewusst geworden. Mir war das schon vorher klar. Aber es gibt halt manchmal so Momente, wo man sagt, ah ja, genau, stimmt, ne? Und wenn ich jetzt meinem Hund zuschaue, wenn er zu irgendwas Nein sagt und den Nein sagen lasse, dann muss der gar nicht so laut werden. Ich meine, das ist jetzt eine andere Situation. Bei Tierheimhunden ist das jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die mussten auf den Spielplatz, damit die eventuell vermittelt werden können. Und wir haben damals auch viele Hunde vermittelt und in gute Hände vermittelt überwiegend. Aber meinem Hund, den muss ich gar nicht erst so weit kommen lassen, sondern ich kann einfach schon im Vorfeld gucken, was mag er nicht, wo sagt er nein, das möchte ich jetzt lieber nicht. Also wenn ich zum Beispiel ganz kurz mit meinen Hunden spazieren gehe, Indiana ist halt ein bisschen fitter wie der alte Maxel, der ist jetzt halt schon über 14 und hat Probleme mit seinem langen Rücken und so weiter und so fort. Und jetzt heute war es halt sehr schwül und sehr warm und Indiana wollte halt noch weiterlaufen. Aber der Maxel kann halt nicht mehr. Das heißt, der wäre natürlich mitgelaufen, der rennt mir nach bis ans Ende dieser Welt. Aber um das geht es ja überhaupt nicht. Und in dem Moment, wo wir abgebogen sind in Richtung nach Hause, ging's Schwänzchen hoch und der Hund ist nach vorne gelaufen. Und es ist doch wichtig, dass man sowas annimmt. Und es geht halt im Prinzip beim jungen Hund schon los. Und dann erspart man sich einfach schon ganz viel Stress, ne?
Also ich glaube, was man dazu noch sagen muss, weil ich das vorhin auch gesagt hatte, dass der Hund ja durch diese Symptome auch sagt, dass er Hilfe braucht. Egal, was der Hund tut, er macht es nie, um euch zu ärgern oder euch zu provozieren oder in irgendeiner Form in blöde Situationen zu bringen. Der Hund macht es in dem Moment aus seiner Sicht immer, weil er das als die beste Lösung in dem Moment sieht, ne, diese Situation zu bewältigen. Also denkt immer daran, euer Hund will euch in keiner Situation mit seinem Verhalten in irgendeiner Form ärgern. Er möchte euch damit nur Hinweise geben.
Dass man das eigentlich immer wieder erwähnen muss, ne? Dass die Hunde das nicht tun, um uns zu ärgern. Die pinkeln nicht in die Wohnung, damit wir uns 3 Stunden später so richtig drüber ärgern. Das sind so menschliche Handlungskonzepte, die man den Hunden da überstülpen. Vielleicht macht es denen auch ein bisschen Stress, dass man sie so verkennt. So, das war mal wieder ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, finde ich. Und natürlich hat man sich in manchen Sachen haben wir uns auch mal wieder immer wiederholt, aber es ist halt wichtig. Es sind so wichtige Sachen und immer wieder schließt sich der Kreis in diese eigene Ruhe und die Ruhe, die man den Hunden geben kann. Und ich glaube, wir können jetzt abschließen das Ganze und mein Impuls oder mein Schlusssatz für alle soll heute sein, große Wunder geschehen auch im Nichtstun.
Vielen Dank, liebe Sabine. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionetics.com bei Creative Commons Attribution License 3.0. Die kommende Folge in 14 Tagen trägt den Titel Die Lust am Strafen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft auch anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer schön. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse werden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.